Als Produktmanager und Produktmanagerin bist du eine Führungskraft. Und zwar lateral, ohne den Titel dazu und ohne formale Weisungsbefugnis. Heute sprechen wir im Podcast darüber, was sich verändert, wenn die disziplinarische Verantwortung dazukommt und wie du diesen Unterschied von Anfang an richtig nutzt. Es geht heute um deinen nächsten Schritt zur Führungskraft und du bekommst heute von uns das Handwerkszeug mit, das du brauchst, wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolute eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ganz kurz noch, bevor es losgeht mit der Folge, noch ein kleiner Hinweis, weil wir ja natürlich auch darüber sprechen, wie du dich zur Führungskraft weiterentwickeln kannst. Und meine Gesprächspartnerin im Podcast, Jasmin, sie hat eine Führungskräfteausbildung auf den Weg gebracht, die über mehrere Monate geht. Die möchte ich dir sehr gern ans Herz legen. Der nächste Durchgang startet allerdings erst nächstes Jahr 2027. Du findest den Link auf jeden Fall in den Shownotes und vielleicht kannst du es dir schon mal vormerken. Für diejenigen, die darüber nachdenken, in eine Führungsrolle hineinzugehen oder vielleicht auch gerade am Anfang stehen, eine solche Führungsrolle zu übernehmen oder vielleicht auch einfach noch nie so richtig, ja, sich mit Leadership, Selbstführung auseinandergesetzt haben, für die gibt es das PM Leadership Training von uns hier in München Ende Juli. Es ist ein dreitägiger Workshop in einer sehr, sehr kleinen Gruppe, wo wir zusammen genau die Themen, über die wir hier im Podcast sprechen, auch anschauen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt ab in die Folge. Die meisten Produktmanager und Produktmanagerinnen führen schon lange, bevor sie offiziell zur Führungskraft werden. Denn sie führen lateral und ohne Weisungsbefugnis. Und trotzdem, wenn dann der Schritt zur disziplinarischen Führungsrolle kommt, dann ist es ja auch in gewisser Weise Neustart. Warum ist das so? Was braucht es, um diesen Übergang gut zu gestalten? Nicht nur fachlich, sondern eben auch als Mensch. Darum soll es heute in der Folge gehen und dazu habe ich heute Jasmin Schweiger mit mir am Mikro sitzen. Jasmin war selbst Leitung einer Personalabteilung in einem mittelständischen Unternehmen und ist jetzt in drei Rollen unterwegs, denn sie ist Führungskräftecoach und sie bildet andere Coaches, die sich dahingehend spezialisieren wollen, zu Führungskräftecoaches aus und sie hat letztes Jahr auch eine Führungskräfteausbildung konzipiert und auf den Weg gebracht. Ich freue mich sehr, Jasmin, dass du da bist.
Danke, Bernadette, für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
Ja, Jasmin, du begleitest ja Führungskräfte auf ihrem Weg in diese neue Rolle und bildest eben gleichzeitig auch die Coaches aus, die das mit anderen machen. Und wie bist du selbst zu diesem Thema denn gekommen?
Ich muss sagen, durch eigene Erfahrung bin ich dazu gekommen. Ursprünglich war ich ja, wie du schon gesagt hast, war ich Personalleiterin in einem mittelständischen Unternehmen und hatte da vor Weiterbildung halt so im Personalbereich, um mich da auch vorzubereiten, um da auch fachlich gut zu werden, und bin dann da relativ schnell von der Personalreferentin zur Personalleiterin dann auch geworden. Und dann habe ich sag mal, sehr, sehr schnell erkannt, wie wichtig gute Führung ist. Also natürlich selbst, ja, also dass ich selbst natürlich ein kleines Team geführt habe. Also es war ja nur ein kleines Team, mittelständische Organisationen haben ja jetzt nicht so eine riesen Personalabteilung, aber trotzdem ist es eine Führungsaufgabe, wenn man auf einmal diese Verantwortung hat. Und ich war ja auch noch relativ jung. Und dann habe ich natürlich auch Führungskräfte begleitet, ich sage mal zum Beispiel beim Thema Mitarbeitergespräche führen oder eben auch beraten, wenn die gekommen sind und gesagt haben, okay, ich habe da jetzt irgendwie einen Konflikt im Team oder ich habe da irgendwie ein anderes Thema, wo ich nicht weiterkomme. Und da habe ich sehr, sehr schnell erkannt, ja, wie wichtig eben gute Führung ist. Und hatte dann einfach diesen großen Wissensdurst, mich da weiterzuentwickeln, und habe dann parallel zu meiner Tätigkeit als Personalleiterin begonnen, zum einen einen berufsbegleitenden Masterstudiengang zu machen, Wirtschaftspsychologie und Leadership hieß dieser Masterstudiengang, und zum anderen eben auch eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und das Spannende war, ich hatte ja sozusagen dann immer drei Perspektiven, und die waren nicht immer deckungsgleich, weil das, was man eben in dem Masterstudiengang gelernt hat, zu dem, was die Führungsforschung herausgefunden hat, dem, was in der Praxis dann getan wurde, und dem, was in der Coaching-Ausbildung gelernt wurde, da lagen dann teilweise oft auch Welten dazwischen. Und ich habe dann eben versucht, in meiner Arbeit das irgendwie zusammenzubringen. Und so bin ich immer mehr in dieses Führungsthema dann auch reingekommen, konnte das ja dann auch unterlegen mit der Fachlichkeit und auch der Wissenschaftlichkeit, und mich dann dementsprechend weiterentwickelt. Und dann ist eben auch die Idee entstanden, okay, ich möchte auch selbstständig tätig sein. Und ja, und da habe ich mir eben dann das Thema Führung in allen Facetten auf die Fahne geschrieben und begleite jetzt eben, wie gesagt, Führungskräfte und zum anderen auch Führungskräfte, Coaches.
Ja, und jetzt, ich meine, jetzt ist dir ja selber passiert, dass du wie so ins kalte Wasser geworfen wurdest. Und ich glaube, das auf ist auch Fall. So... Ne, der typische Werdegang bei vielen, weil ich glaube, dass so das Übernehmen der Führungsrolle kommt ja dann oft dadurch, dass man in der fachlichen Aufgabe gut ist, ne, die gut macht und sich da weiterentwickelt, und dann heißt hier bei der Gelegenheit, willst du das nicht übernehmen? Und ich glaube, es kennen auch viele Produktmanager und Produktmanagerinnen, die sind einfach richtig gut, und dann gibt's den nächsten Schritt oder die Möglichkeit, eben in die Nachfolge zu gehen, ne? Oder es gibt einfach eine Veränderung im Unternehmen und werden dann sozusagen promoted. Und jetzt hast du ja natürlich da vielleicht auch, ist es ja auch irgendwo ein Thema, was dich jetzt ja besonders interessiert hat, dass du da dich ja auch gleich reingearbeitet hast, in die wissenschaftlichen Grundlagen, die hinter der Führung liegen. Das machen ja viele jetzt nicht, ne? Und es ist ja dann, also die stolpern da so rein und wechseln dann eben ohne Fundament in eine Teamlead-Rolle. Und was passiert dann? Also wie siehst du das? Was beobachtest du da? Was ist da vielleicht so ein bisschen die Herausforderung oder das Problem dann auch?
Ja, also vielleicht nochmal ein Zusatz dazu. Man muss ja sich nicht gleich einen Masterstudiengang berufsbegleitend absolvieren, nur weil man Führungskraft wird. Nein, das war natürlich für mich eben diese Doppelrolle, weil ich ja eben auch beratend sowieso schon in der Personalleitung tätig war. Ja. Und in gewisser Weise gibt's doch auch, denke ich, Parallelen, weil ich auch da, also ich hatte ja zwar mein kleines Team, aber auch da ja in gewisser Weise lateral ja auch geführt habe, weil wenn ich jetzt mit Führungskräften oder mit Mitarbeitenden, Kollegen aus anderen Abteilungen geredet, da hatte ich ja diese formale Macht dann in dem Sinne nicht. Da war das ja auch eher eine laterale Führung. Ich glaube, So, also ich sag mal, der Standardweg, was du, den du jetzt ja auch beschrieben hast, ist ja in gewisser Weise auch vom Kollegen zur Führungskraft oder von der Kollegin zur Führungskraft. Und da gibt es natürlich total unterschiedliche Herangehensweisen, wie dann die neuen Führungskräfte das machen. Aber ich sag mal so, die Thematik ist ja in gewisser Weise die gleiche. Also zum einen hatte ich vorher in gewisser Weise natürlich so Einfluss auch ohne Macht. Ich war vielleicht eher moderierend unterwegs. Ich habe versucht, auf Augenhöhe, also so auf Peer-Level irgendwie zu kommunizieren und versucht, dass man da irgendwie zu einem Konsens dann auch kommt. Und in der disziplinarischen Führung ist es dann natürlich so, dann hat man offiziell sozusagen unsichtbare Krone auf in gewisser Weise. Und so ist es dann letztendlich auch. Also zu glauben, bloß weil man sich jetzt sozusagen mit den Kollegen vielleicht gut versteht und dann geht man in die Führungsrolle, das bleibt jetzt so, das ist eher ein Irrglaube, sondern es verändert sich natürlich die Beziehung. Die Beziehung verschiebt sich, weil eine Person, und das ist dann eben die Person, die in die Führungsrolle aufsteht, auf einmal diese formelle Macht hat. Das bedeutet, sie hat auf einmal viel mehr Entscheidungskraft, sie hat auf einmal viel mehr Verantwortung, sie hat natürlich auch die Verantwortung, Leistung einzufordern, sie hat auf einmal diese hierarchische Stellung im Organigramm und dadurch verändern sich natürlich auch die Beziehungen zu den Kollegen, sage ich mal. Also das bedeutet, so dieses Thema auch Nähe und Distanz ist auf einmal ganz anders. Also vorher ist man vielleicht mit den Kollegen dann auch nochmal zusammengehockt und ist dann vielleicht nochmal gemeinsam in den Biergarten gegangen. Das macht man vielleicht als Führungskraft dann natürlich auch weiterhin. Aber man ist dann auf einmal so ein bisschen außen vor, sage ich mal. Ja, also es wird dann doch ein bisschen einsamer, weil man auf einmal zum Beispiel Entscheidungen hat oder Themen hat, die man halt jetzt nicht mit allen Kollegen durchsprechen kann und wo man jetzt nicht sozusagen im Smalltalk an der Kaffeemaschine mal kurz bespricht, wie mache ich denn das jetzt, ja, sondern man hat sozusagen auf einmal Themen, die man eher alleine entscheiden muss. Man hat auf einmal viel mehr Verantwortung. Das kann natürlich auch stressig sein. Man muss vielleicht auch unangenehme Gespräche führen. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich musste dann auch Abmahnungs- und Kündigungsgespräche, also sowieso in der Personalabteilung, ja. Aber trotzdem ist ja wurscht, auch wenn ich jetzt Führungskraft bin, kann es ja sein, dass ich Abmahnungs- und Kündigungsgespräche führen muss. Ja. Oder auch erstmal nur Konfliktgespräche, da muss ich noch gar keinen Zettel überreichen wie Abmahnung oder Kündigung. Und da habe ich teilweise die Nächte davor nicht gut geschlafen, weil ich das so beschäftigt hat und so belastet. Und mit wem sollte man das sprechen? Ich konnte das ja jetzt nicht mit meinem Team sozusagen durchexistieren. So, da bin ich jetzt unsicher und so. Man will ja da auch nicht so eine Schwäche da vielleicht auch erstmal zugeben. Aber ja, also wie gesagt, es verschiebt sich so wahnsinnig viel. Es verschiebt sich einfach der komplette Fokus auch, weil natürlich das Thema Führung ist ja ein Job für sich. Also es ist auch ein Irrglaube zu denken, da bin ich jetzt immer weiterhin noch Fachexperte und habe halt zusätzlich jetzt noch diese unsichtbare Krone auf, sondern es ist halt eher so, Führung ist halt auch ein Job für sich. Ja, und da fallen halt auch ganz neue Aufgaben eben an, wie zum Beispiel die Gespräche und so weiter. Ja. Und da macht es halt dann Sinn, da vorher sich schon Gedanken zu machen oder auch, wenn man jetzt neu reingeht, manche werden ja da auch so ins kalte Wasser geschmissen, aber sich so ein bisschen Gedanken zu machen, zum Beispiel, wie gestalte ich denn meinen Start? Also das ist immer so ein Beispiel, wie gestalte ich denn die ersten 100 Tage, um dann sozusagen da gut auch in diese neue Rolle reinzukommen und da auch gut mit den früheren Kollegen, neuen Teammitgliedern zu kommunizieren und ein neues Abstecken der Verantwortlichkeiten auch stattfinden zu lassen.
Ja, also es verändert sich wirklich die komplette Aufgabe auch, ne? Wenn man jetzt sagt, also als Produktmanager, wenn ich vorher bin ich ja eben in dieser lateralen Führung und verantwortlich für den Produkterfolg, ne? Und arbeite ja dann mit anderen Abteilungen zusammen. Und wenn ich dann aber zum Teamlead oder Abteilungsleiter für Produktmanager werde, habe ich ja auch plötzlich ja ganz andere Aufgaben. Und es ist auch wirklich was man vom Kopf her, im Mindset, in der Haltung auch erstmal verinnerlichen und verarbeiten muss. Ne? Dass jetzt halt auch nicht mehr für das Produkt oder für die Kunden in allererster Linie verantwortlich bin, dass das jetzt, also dass das mein Thema ist, sondern es ist wirklich dann der Shift hin zur Führungsaufgabe und zum Fokus dann auch auf das Team. Wie kann sowas gelingen? So ein, ich sag jetzt mal, Mindset-Shift.
Ja, also ich sage mal, vielleicht nochmal so ein paar typische Fehler, die zu Beginn auch passieren, weil ich glaube, dann wird es auch nochmal deutlicher. Ja. Also so ein etwas provokanter Satz in diese Richtung, aber doch in gewisser Weise auch wahr, könnte sein, also die meisten, die jetzt aufsteigen oder eben von der lateralen zur hierarchischen Führung den Schritt gehen, sind zu nett am Anfang und zahlen dann später den Preis. Weil man nämlich hier versucht, zu lange Kollege zu bleiben, man vermeidet vielleicht auch Konflikte, man hat vielleicht auch noch das so drin, ich muss irgendwie die Sachen selber machen und delegiert dann zu wenig, geht dann vielleicht auch immer so ein Ticken ins Mikromanagement rein, ja, also dass man zu viel überkontrolliert, statt die Leute auch laufen zu lassen. Und eben auch so das Thema, dass zu Beginn oftmals keine klaren Erwartungen gesetzt werden. Also das bedeutet, wie kann jetzt dieser Mindset-Shift gelingen? Also ich muss zum einen mal mir klar machen, ich bin jetzt nicht mehr der Kumpel, sondern ich habe jetzt wirklich eine neue Rolle und da muss ich nochmal ja neue Beziehungsarbeit in gewisser Weise auch leisten. Ja, das heißt, eigentlich, ja, was unterstützen kann bei diesem Mindset-Shift ist sozusagen eine ganz konkrete Tätigkeit, nämlich mit jedem Teammitglied 1:1 Gespräche zu Beginn nochmal zu führen. Das bedeutet, also mit jedem Einzelgespräch, um zu fragen, was läuft gut, was läuft schlecht, wie füllst du gerade deine Rolle aus, was hast du vielleicht noch für Ideen, für Veränderungen, also mal so ein Check-up zu machen, ja, und gleichzeitig da auch nochmal eben ein neues Gefühl zu bekommen. Also das bedeutet, natürlich kenne ich meine Kollegen, aber es macht sozusagen Sinn, wirklich diese Einzelgespräche zu führen, um sich nochmal in diesen neuen Rollen neu kennenzulernen. Ja? Also ja, neu diese Beziehung nochmal zu gestalten. Ja? Also das finde ich ganz gut. Und was man da eben auch dann abfangen kann, sind eben auch so vielleicht auch Neid oder Erwartungshaltungen im Team oder vielleicht jemand anders, der gesagt hat, ich hätte eigentlich diese Führungsrolle innehaben sollen, ja, und so weiter. Also das kann man dann sehr gut schon mal kommunikativ abfangen. Dann, was ich zum Beispiel im Coaching gerne einsetze, ist eine Coaching-Methode, die nennt sich das innere Führungsteam. Und das kann eigentlich, also das geht darum, dass man sich selbst sein eigenes Führungsverständnis nochmal überprüft. Und dieses innere Führungsteam, ja, hat nämlich 4 Mitglieder, also 4 Rollen, die ich als Führungskraft immer wieder einnehme. Das ist einmal die Unternehmerrolle, das ist die Fachexpertenrolle, das ist die mitarbeiterorientierte Rolle und das ist natürlich die Rolle, wie will ich als Mensch diese Führungsrolle ausleben? Also was habe ich für Werte, für Vorstellungen, für Karriereziele und, ja, so weiter. Und es ist eben sehr hilfreich, sich diese 4 Rollen vielleicht auch mal auf ein Blatt Papier zu schreiben und zu überlegen, wie fülle ich die denn bisher aus und wie möchte ich die denn ausfüllen? Was haben auch andere für Erwartungen an mich in diesen Rollen? Und das hat dann meistens schon einen sehr, sehr großen bringt einen sehr großen Mindset-Shift mit sich, weil man erkennt, okay, ich bin jetzt nicht mehr nur Fachexperte oder eben laterale Projekt oder Produktmanager in dem Sinne. Produktmanager ist ja dann auch, ich manage ja auch Projekte in dem Sinne sozusagen. Genau. Sondern ich habe jetzt nämlich auch unternehmerische Aufgaben. Ich muss jetzt nämlich zum Beispiel auch dafür sorgen, dass Unternehmensziele noch stärker erreicht werden. Ich muss diese Ziele an mein Team vermitteln. Ich muss Teamziele setzen. Ich muss betriebswirtschaftlich hier nochmal für mein Team den Überblick haben und so weiter. Natürlich alles Dinge, die man vorher auch schon gemacht hat, aber jetzt heißt es natürlich, wie kann ich das auf mein Team jetzt übertragen? Dann natürlich auch die mitarbeiterorientierte Rolle, also wie zum Beispiel da, wo es darum geht, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, dass mein Team gut arbeiten kann? Wie kann ich delegieren? Wie kann ich in dem Sinne auch für eine positive Arbeitsatmosphäre sorgen und so weiter? Wie kann ich Leistung einfordern? Also das sind so Aspekte, was man auch machen könnte. Und vielleicht auch eben zu sagen, okay, man kann diese Unsicherheit, darf ich das jetzt auch so ein bisschen ablegen? Ja, also vielleicht einfach zu sagen, wie möchte ich führen? Also das vielleicht auch mal aufzuschreiben, was ist, von wem, wie habe ich, wo habe ich zum Beispiel schlechte Führung erlebt, wo habe ich gute Führung erlebt und wie möchte ich führen? Und was ist dafür notwendig? Und dann sozusagen so diese Unsicherheit, dieses darf ich das jetzt, so ein bisschen abzulegen, indem man einfach eine Klarheit hat, wie möchte ich die Rolle ausfüllen?
Ja, jetzt hast du wahnsinnig viele Punkte, die genannt, wo ich gerne nochmal einsteige, ne, weil jetzt, also ich finde gerne. Diese Übung mit dem inneren Team, inneren Führungsteam, die ist ziemlich gut, ne? Also einmal diese Unternehmerrolle, die hat der Produktmanager ja schon.
Ja.
Vorher, ne, wird ja oftmals auch so bezeichnet als Unternehmer im Unternehmen. Aber was sich jetzt ändert vom Produktmanager hin zum Bereichsleiter oder Abteilungsleiter ist ja, dass sie es nochmal auf einer anderen übergeordneten Ebene sehen muss. Ne? Es geht ja da nicht nur ums Produkt oder um die Produktgruppe, sondern es geht ja dann wirklich um das Portfolio und näher an dem Thema Unternehmensstrategie auch dran zu arbeiten. Ja,
vielleicht da noch eine Ergänzung. Produktmanager sind oft sehr, sehr stark ja auch in der Problemlösung. Also die lösen ja schon auch Probleme für das Unternehmen, ja. Ja. Aber Führung heißt halt noch stärker Probleme durch andere lösen. Ja, also sozusagen sich zu überlegen, wie kann ich mein Team hier auch sozusagen verstärkt einsetzen, wie kann ich mein Team hier in Verantwortung setzen und das noch stärker sozusagen, ja, also das noch stärker sozusagen auf die Teammitglieder zu beziehen, das vielleicht noch, wäre es vielleicht noch ein hilfreicher Gedanke auch.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Auch die Rolle, die mitarbeiterorientierte Rolle, ne, die du da in dem inneren Führungsteam ansprichst, wo wir auch sagen, ich muss ja, die überschneidet sich dann vielleicht auch mit der Produktmanagement-fachlichen Rolle. Also nicht, wenn es jetzt um Branchen- und Produkt-Know-how geht, sondern um Produktmanagement-Know-how. Das ist ja, dass ich ja dann auch, wenn ich in die Teamleitung oder Abteilungsleitungsrolle gehe, ja auch Prozesse schaffen muss, ne? Also wie soll Produktmanagement denn arbeiten? Also wie, mit welchen Methoden arbeiten wir oder ne, welche Arbeitsergebnisse möchte ich auch von meinen Leuten sehen? Ne, wenn sie dann zum Beispiel halt auch, wenn ich auch Aufgaben eben delegiere. Und da ist ja dann auch der Aspekt des, da interessiert mich auch deine Sicht drauf oder deine Tipps, weil ich ja jetzt als Führungskraft andere Führungskräfte, also laterale Führungskräfte, ja führen muss. Ne? Und das sind ja auch alles sehr selbstständige Menschen, die viel Gestaltungsspielraum brauchen und auch haben wollen, ne? Also den auch einfordern. Wie gehe ich damit um?
Genau, also das ist ja genau dieser Shift, der mir halt, der gelingen muss, dass man eben nicht in dieses Mikromanagement reingeht, dass man nicht in diesem Machermodus auch bleibt. Ich muss das alles selber kontrollieren und nachverfolgen und machen, sondern wir sind ja dann auf einer sehr hohen Stufe der Delegation. Also ich unterscheide halt gerne von verschiedenen Stufen der Delegation. Also ein Beispiel zum Beispiel wäre Azubi-Level wäre, ich entscheide, du machst es, ja. Mhm. Aber, oder dann in der nächsten Stufe wäre, du legst mir Entscheidungsalternativen vor, ich entscheide. Oder dann die sehr hohe Stufe wäre ja, ich übertrage dir eine Aufgabe komplett von der Planung bis zur Entscheidung. Also das wäre ja die höchste Stufe der Autonomie, die ich jetzt sozusagen einem Teammitglied gewähren kann. Und das ist ja auch durchaus in Ordnung. Ja, also das ist ja, das funktioniert ja auch, wenn eben allen klar ist, in welchem Rahmen bewegen wir uns. Genau. Also, und da bin ich schon beim passenden Wort. Führung heißt nicht, ich muss alles selber machen. Führung heißt nicht, ich muss alles kontrollieren und alles mikromanagen, sondern Führung heißt Rahmen setzen. Und die Mitarbeiter oder nochmal die mitarbeiterorientierte Rolle und die Fachexpertenrolle vom inneren Führungsteam arbeiten jetzt hier sozusagen zusammen in dem Fall und ich muss mir in der Fachexpertenrolle dann nicht mehr überlegen, wie wird das im Detail gemacht, sondern in der Fachexpertenrolle, in dieser Führungsrolle, muss ich mir überlegen, ich habe jetzt die fachliche Expertise in gewisser Weise, vielleicht nicht überall im Detail, muss ich ja als Führungskraft auch nicht haben, aber ich muss mir überlegen, wie kann ich Rahmen setzen und die Bedingungen schaffen, dass mein Team gut arbeiten kann. Also das bedeutet, meine Aufgabe als Führungskraft ist ja dann nicht zu sagen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Also schon so ein bisschen natürlich koordinieren, das ist sicherlich auch wichtig, aber sondern mehr zu fragen, was brauchst du von mir als Führungskraft, damit du gut arbeiten kannst? Das ist sozusagen eher so die Frage. Und das muss ich mir halt selber überlegen. Da muss ich halt mit meinem Team eben, wie gesagt, auch die 1-zu-1-Gespräche vielleicht auch zu Beginn führen, damit ich das nochmal stärker rausfinde, damit ich auch bei jedem so ein bisschen die Motivlage, also was motiviert den Einzelnen? Ja, manche motiviert es eher, wenn sie eben Leistung bringen können und mal sehen, da habe ich sehr viele Arbeitsergebnisse. Manche motiviert eher wirklich dieses Unabhängigkeitsmotiv, also wirklich zu sagen, ich kann hier autonom laufen. Manche eben motiviert eher das Kreativitätsmotiv zu sehen. Ich kann hier kreativ auch tätig werden in gewisser Weise. Also kreativ heißt nicht nur künstlerisch kreativ, sondern auch kreative Problemlösungen finden in dem Fall. Genau. Also ich muss halt überlegen, wie kann ich den Rahmen setzen und wie kann ich die Bedingungen schaffen. Das ist eigentlich gerade bei sehr autonom laufenden Teammitgliedern die Hauptvoraussetzung. Und wie kann ich trotzdem noch einen Zusammenhalt schaffen? Also nicht, dass jeder zum Einzelkämpfer wird, sondern dass wir halt schon noch eine gewisse Abstimmung haben durch vielleicht eine regelmäßige Rücksprache. Was braucht es in dieser Rücksprache, damit die auch gewinnbringend ist und nicht die Leute sagen, da sitzen wir nur unsere Zeit ab. Und das muss ich halt mit der Zeit einfach rausfinden. Aber wie gesagt, diese 1-zu-1-Gespräche, die ich sehr schnell auch führen sollte, kann ich dann dafür nutzen, um halt da schon sehr viele Erkenntnisse zu gewinnen.
Ja, also ich meine, Menschen haben ja auch unterschiedliche Stärken und Schwächen, ne, was sie auch an Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Und wir haben ja in der Produktmanager-Rolle eine sehr, sehr vielfältige Rolle mit sehr vielen Aufgaben, die unterschiedliche Stärken voraussetzen. Und da, wenn du sagst, Rahmenbedingungen auch schaffen, ne, und was brauchen die Mitarbeitenden von mir als Führungskraft, da ist dann, glaube ich, schon ein wichtiger Hebel, mit dem Team herzugehen und für ein gemeinsames Rollen- und Aufgabenverständnis so ein bisschen zu sorgen. Und dann halt auch zu gucken, welchen Beitrag leisten wir als Abteilung für das Unternehmen? Was sollen unsere Arbeitsergebnisse sein? Wie wollen wir eigentlich vorgehen? Wie wollen wir arbeiten, um so dann sich vielleicht auch gemeinsam unterstützen zu können, ne, je nach Stärken und Schwächen. Also das muss man natürlich rausfinden, was dann der Einzelne gut kann. Dazu die Gespräche. Ja.
Was ich da auch noch hilfreich finde, ist nochmal zu unterscheiden zwischen Stärken und Schwächen und Kompetenzen. Also ich gebe mal ein Beispiel von mir. Ich habe durch fachliche Weiterbildung die Kompetenz der Personalabrechnung erworben. Das ist aber nicht meine Stärke.
Ja, genau.
Also stärkenorientierte Führung, wie wir es auch aus dem Sinne des Positive Leadership, also ein Führungsansatz aus der positiven Psychologie heraus entwickelt, verstehen, ist eben zu sagen, was kann die Person gut aus, also was ist deren Talent sozusagen? Und das ist meistens sozusagen sogar noch stärker, jemanden nach Stärken eben, wie du gesagt hast, einzusetzen, als nach Kompetenzen und da zu unterscheiden. Also natürlich brauche ich dann noch Kompetenzen, um das gut machen zu können. Aber wie gesagt, ich kann auch Kompetenzen haben, halt durch Lernprozesse, die nicht unbedingt meinen Stärken entsprechen und wo ich dann ich mache das zwar schon okay, aber auch nicht besonders gut, weil ich halt nur so mittelmotiviert bin, sage ich mal. Genau, also das ist nochmal ein ganz guter Unterscheidungspunkt, den man auch mit seinen Teammitgliedern mal anschauen könnte.
Ja. Jetzt möchte ich auf ein anderes Thema noch kurz eingehen, das ja auch in dem inneren Führungsteam rausgekommen ist, ne, mit dem, wer möchte ich eigentlich als Führungsperson sein? Wer möchte ich eigentlich auch als Mensch sein. Ne? Da ist ja so dieses Stichwort Selbstführung, das ja da reinkommt. Also, und ich glaube, dass das schon auch ein wichtiger Punkt ist, mit dem man sich selbst auseinandersetzen darf und sollte, wenn man in die Rolle einer Führungskraft tatsächlich mit Weisungsbefugnis, ne, den Zusatz möchte ich machen, im Kontext von Produktmanagement dann aufsteigen will, weil diese innere Auseinandersetzung mit vielleicht auch Werten und so weiter und so fort, der gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit darüber, was man kann und was man möchte. Und ich glaube, auch bei dir, ne, in deinem Führungskräftetraining, in der Führungskräfteausbildung ist, glaube ich, der Punkt der Selbstführung auch der Startpunkt. Ne? Was sind also deine Tipps oder Hinweise, dein Blick drauf?
Also vielleicht, ich mache jetzt doch nochmal eine kleine wissenschaftliche Unterscheidung an dieser Stelle. Genau. Ja. Selbstführung super wichtig. Kommen wir gleich dazu. Ich möchte nochmal unterscheiden zwischen Führungspersönlichkeit und Führungsverhalten. Also früher hat man ja gedacht, man wird als Führungskraft geboren. Das ist nicht so, sondern man wird natürlich geboren und entwickelt dann im Laufe der Sozialisierung eine gewisse Persönlichkeitsmerkmale auch aus. Die sind dann relativ stabil, auch über das Leben hinweg. Aber diese Persönlichkeitsmerkmale definieren jetzt erstmal noch nicht, bin ich eine gute Führungskraft oder bin ich eine schlechte Führungskraft, sondern was mich definiert als Führungskraft ist mein Führungsverhalten. Also das bedeutet, wie verhalte ich mich dann tatsächlich, zum Beispiel im Mitarbeitergespräch, in Stresssituationen, in Konflikt und so weiter. Und Führungsverhalten kann ich halt lernen. Ja, alles, was ich da brauche, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch, wie strukturiere ich, was weiß ich, Zielvereinbarungen, wie manage ich Konflikte und so weiter, all das kann ich ja irgendwie lernen. Aber die Persönlichkeit, die kann ich halt nicht ablegen, sage ich mal. Sondern die ist halt, ja, ich sag mal, sehr stark natürlich durch Sozialisierung auch beeinflusst, aber in gewisser Weise auch schon so ein bisschen genetisch beeinflusst. Und was ich für super, super wichtig finde in Bezug auf das Thema Selbstführung, ist, dass man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auch beschäftigt, die man jetzt eben nicht ändern kann, aber dass man dann eben lernt, okay, was sind denn zum Beispiel typische Muster, die ich habe, wenn ich zum Beispiel in Stresssituationen gerate. Also zum Beispiel gibt es zwei typische Beispiele sind, eine Möglichkeit ist, wenn ich in Stresssituation gerate, dann gehe ich in die Opferrolle und gehe noch mehr ins Jammern rein, finde dann alles schlecht und finde auch irgendwie gar keinen Ausweg mehr und finde dann mich schlecht und die Welt schlecht und alle Kollegen schlecht und mein Job schlecht. Das wäre so die Opferrolle, das wäre so eine Stressreaktion in der Opferrolle und eine Stressreaktion in der Angreiferrolle wäre zum Beispiel eher, wenn ich in Stress gerate, dann finde ich alle anderen schlecht. Ja, dann sage ich, du bist ein Depp und du bist ein Depp und du bist ein Depp und du hast mich schon immer geärgert und alles, was du machst, finde ich blöd. Ja. So, beides ist natürlich nicht sehr konstruktiv im Stress, ja. Das heißt, man hat aber eben diese Präferenzen eben aufgrund seiner Persönlichkeit, in was man da eher so abkippt, ja. Das heißt, was ich halt super, super wichtig finde im Bereich der Selbstführung, ist, dass man sich einfach mal mit seiner Persönlichkeit beschäftigt, dass man sich mit seiner Motivationslage beschäftigt, also was treibt mich an, was motiviert mich, warum will ich denn überhaupt Führungskraft werden, also will ich zum Beispiel Führungskraft werden, weil das eben mein Leistungsanspruch ist, dass ich jetzt eben diese formell hierarchische Rolle habe, oder will ich Führungskraft werden, weil ich denke, da habe ich mehr Einfluss, oder will ich Führungskraft werden, weil ich denke, da habe ich mehr kreativen Spielraum. Das ist ganz wichtig. Und dann eben auch, wie gesagt, so diese Stressmuster, sich mit diesen Stressmustern zu beschäftigen. Also das finde ich halt super wichtig. Und deswegen empfehle ich eigentlich vielen, den Führungskräften auch mal wirklich so einen Persönlichkeitstest, so einen wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitstest zu machen. Also zum Beispiel gibt es viele Persönlichkeitstests, die auf dem Big Five-Modell basieren. Das ist ein sehr, sehr gut, psychologisch sehr, sehr gut untersuchtes Modell, mit dem man zum Beispiel arbeiten kann. Also ich arbeite zum Beispiel mit dem Link Personality Profiler, aber gibt's auch andere. Und das einfach mal zu machen und sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, zum Beispiel auch introvertiert, extrovertiert, ja? Mhm. Wie wirkt sich das aus? Bloß weil du introvertiert bist, heißt das nicht, dass du eine schlechte Führungskraft hast. Das heißt halt vielleicht, dass du mehr Ruhephasen brauchst, dass du nicht ein Mitarbeitergespräch nach dem anderen hier runterhauen kannst, sondern dazwischen vielleicht eine halbe Stunde mal rausgehen musst, an die frische Luft, um dann wieder Kraft zu tanken. Also ich muss ja einfach nur wissen, wie bin ich sozusagen meiner Persönlichkeit gestrickt? Was sind hier meine Verhaltenspräferenzen? Und ja, wie kann ich sozusagen meinen Führungsalltag da auch so ein bisschen außen rum bauen, damit ich dann eben auch leistungsfähig bin in dieser Führungsrolle. Also das finde ich halt super wichtig. Und dann natürlich, du hattest jetzt gesagt, das Thema Werte. Das Thema Werte ist halt, finde ich auch ganz gut, weil man halt natürlich sich mal damit beschäftigt, was weiß ich, zum Beispiel, wenn man den Wert Beziehung hat, ja, dann kann man das, was heißt das für Führungsrolle? Also zum Beispiel könnte das sein, dass man sagt, ich möchte auch ein Team bauen, in dem Teamgeist zum Beispiel groß geschrieben wird. Wie schaffe ich das dann? Wie können wir da gut zusammenarbeiten? Oder ist mein Wert eher, keine Ahnung, was wäre noch ein anderer Wert, Zuverlässigkeit, ja, da muss ich halt schauen, wie kann ich das eben auch dann einfordern, also da muss ich halt schauen, was ist mir da auch wichtig und wie kann ich da mein Führungsleitbild auch so ein bisschen außenrum bauen, ja. Genau, aber noch wichtiger finde ich eigentlich das Thema Persönlichkeit.
Ja, ja, klar, weil dadurch, dass man eben sich selbst versteht, ne? Und
genau.
Stichwort Werte gehört irgendwo ja auch dazu, um für mich festzustellen, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert, weil das ist ja auch so ein bisschen die Ursache für Konflikte, ja, oder halt, ne? Also wenn ich daran kann ich erkennen, warum ich mit bestimmten anderen Persönlichkeitsstrukturen, anderen Persönlichkeiten auch oftmals vielleicht zusammen rausche, ne, warum die Zusammenarbeit da besser läuft und da weniger gut läuft, was da so genau vielleicht die typischen Muster sind und
genau
kann ja dann auch genau überlegen, wie ich damit umgehe, ne, was dann vielleicht meine Strategien sind, um dann eben in der Situation, das nächste Mal in der Situation bewusster zu agieren und nicht eben dann in die Opferrolle oder in die Angreiferrolle reinzufallen.
Zum Beispiel, genau, ja, genau.
Ja, Selbstführung ist ein Punkt, den haben wir jetzt, ne? Dann gibt's natürlich auch der Aspekt der, ja, Mitarbeiterführung und Teamführung. Und das sind ja zwei unterschiedliche Dinge an der Stelle, ne? Weil die Mitarbeitenden, das sind ja die Leute, die an mich reporten, sozusagen, ne? Die ich also direkt führe, für die ich weisungsbefugt bin, und ihr Team kann was anderes sein. Ja? Also im Team sind ja dann auch Leute mit drin, für die ich keine direkte Weisungsbefugnis habe. Und das ist ja auch das, was als Produktmanager auch ohne Weisungsbefugnis ja eh eine Aufgabe ist, worauf man ja eh achten muss. Und da sind dann vielleicht auch so Aspekte, ja, wie kann ich denn ein gutes Umfeld für das Team schaffen, ein gutes Arbeitsumfeld für das Team schaffen, wie kann ich die Leute anführen? Ja, vielleicht von dir auch nochmal aus so einer Führungsexpertise heraus oder wissenschaftlichen Basis heraus, da vielleicht nochmal die Unterscheidung Mitarbeiterführung und Teamführung und was sind da vielleicht so die wichtigsten Hebel?
Ja, also gut, zur Unterscheidung, ich glaube da erstmal, was ist Mitarbeiterführung, was ist Teamführung, da gibt es jetzt nicht so die klare Definition, also das kann man jetzt so verstehen, wie du es verstehst, ich verstehe es tatsächlich in meiner Arbeit ein bisschen anders, verstehe aber auch, wie du zu deiner Definition kommst, aber ich glaube, da gibt es keine richtig oder falsch. Also bei mir ist eher so, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass ich sage, Mitarbeiterführung ist, wenn du im 1:1 mit einzelnen Mitarbeitern Kontakt hast, und Teamführung ist, wenn du das Team als Ganzes auch betrachtest. Aber man kann es natürlich auch so verstehen, wie du es verstehst. Und im Grunde, glaube ich, ist es irrelevant. Also wir haben eigentlich drei Stufen vielleicht. Wir haben sozusagen einmal die Stufe 1:1 mit dem einzelnen Mitarbeiter. Wie ist hier unsere Beziehungsqualität? Was haben wir für eine Kommunikation? Dann das Team, das ich führe, also das mir direkt unterstellt ist sozusagen. Wie sind hier Dynamiken, Beziehungsdynamiken zum Beispiel, Bedürfnisse auch. Und dann natürlich so ein erweitertes Team, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Also, was ich immer ganz wichtig finde und auch immer versuche, an allen möglichen Ecken und Enden zu vermitteln, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ist so dieses Thema, dass man sich Bedürfnisse ansehen sollte. Das bedeutet, also nehmen wir mal an, es gibt irgendwie ein, keine Ahnung, es gibt jetzt jemanden im Team, der wollte eigentlich auch diese Führungsrolle haben und ist jetzt irgendwie neidisch auf mich und es gibt da einen Konflikt zwischen mir und dieser Person. So. Dann könnte ich mich da jetzt irgendwie auch hier reinsteigern und dann in diesen Konflikt mit voller Wucht da reingehen, was aber wenig zielführend ist, sondern ich finde es eher zielführender zu sagen, was steckt denn für ein Bedürfnis dahinter. Also zum Beispiel könnte man sagen, hinter diesem Verhalten steckt das Bedürfnis nach einem hervorgehobenen Stellung im Team, also das Bedürfnis Status. Ja. Und dann, wenn man sich sozusagen dieses Bedürfnis dann anschaut, dann könnte man halt eher überlegen, was kann ich denn jetzt tun oder was braucht diese Person von mir, damit sozusagen dieses Statusbedürfnis auch befriedigt? Also gibt es vielleicht eine andere herausgehobene Stellung, also eine Mentorenrolle im Team oder was auch immer, ja? Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Veränderungsprojekt haben, also wir stellen irgendwas im Team um, welche Veränderung auch immer, ist eigentlich egal. Dann kann es sein, dass natürlich auch Teammitglieder gestresst sind und sagen, oh mein Gott, ich bin eigentlich gegen die Veränderung, das wird doch alles schlecht, das funktioniert doch nicht und so weiter. Dann könnte man sagen, okay, die reden mir jetzt meine Veränderung schlecht und eigentlich habe ich mir das jetzt so gut überlegt, zum Beispiel eine neue Software einzuführen oder was auch immer. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter, dann steckt eigentlich das Bedürfnis nach Sicherheit, Vorhersehbarkeit zum Beispiel dahinter. Mhm. Das heißt, was braucht diese Person? Diese Person braucht Sicherheit in Bezug auf das Thema, oder eine gewisse Vorhersehbarkeit in Bezug auf das Thema, wie verändert sich mein Arbeitsplatz? Was verändert sich für mich persönlich? Vielleicht auch Sicherheit in Bezug darauf, dass Person vielleicht auch eine Weiterbildung kriegt und eine Schulung, dass sie sozusagen sich in fachlich auch in dieses neue Thema dann einarbeiten kann und da gut reinkommt. Also, ich finde es sozusagen zielführend, eben mit diesen Bedürfnissen zu arbeiten. Also ich arbeite gern mit dem SCARF-Modell, was sozusagen so aus dem Neuroleadership kommt. Und das sind halt so die 5 Bedürfnisse. S steht für Status, relative Stellung im Team. Dann steht sozusagen C steht für Certainty, also Sicherheit, Vorhersehbarkeit. Dann A für Autonomie, R für Relatedness, also dass ich gute Beziehungen in meinem Team auch haben möchte. Also zum Beispiel, wenn es einen Konflikt im Team gibt, dann ist dieses Bedürfnis nach Relatedness, also diesen guten Beziehungen, gestört. Und dann muss ich halt schauen, wie kann ich das wieder herstellen. Und F ist dann Fairness, also Gleichbehandlung. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch vor kurzem so eine Geschäftsstellenanalyse. Und da war es so, dass sehr unterschiedliche Auffassungen waren. Also es war nicht ganz klar, wie regeln wir denn bei uns im Team das Thema Überstunden und Urlaub. Ja? Und wir hatten ja mit allen Mitarbeitenden Gespräche. Und dann hat jeder irgendwie was anders gesagt, aber jeder hat sich sozusagen unfair behandelt gefühlt. Das heißt, im Grunde kann ich aber das ganz einfach klären, indem ich sage, liebe Leute, das ist die Regel, die gilt für alle, damit haben wir wieder Fairness hergestellt, damit haben wir wieder Sicherheit hergestellt und damit haben wir diesen Konflikt eigentlich relativ schnell auch abgeschafft. Und diese Bedürfnisgeschichte kann ich natürlich, oder diese Analyse kann ich natürlich machen mit mir direkt unterstellten Mitarbeitern, aber das kann ich auch mit jedem anderen, ja, also mit jedem anderen, mit dem ich zusammenarbeite, auch im privaten Bereich. Also es funktioniert eigentlich immer, indem man sich halt mal überlegt, was steckt denn da für ein Bedürfnis dahinter? Ja. Und gibt's vielleicht noch andere Möglichkeiten, dieses Bedürfnis sozusagen zu erfüllen, als die jetzt vielleicht gerade nicht funktioniert? Nämlich zum Beispiel das Veränderungsprojekt ganz absagen, die Software nicht einführen oder diese Person zur Führungskraft machen, wo es ich ja jetzt schon bin. Also das sind ja keine möglichen Alternativen in dem Zug. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr hilfreich, mit so einem Framing da auch ranzugehen.
Ja, das ist ein gutes Modell. Und das ist, ich meine, da haben wir ja schon in der letzten Folge mit dem Erwin Mattis auch drüber gesprochen, dieses Thema des Perspektivwechsels. Ne? Das ist also eine wichtige Kompetenz für die Produktmanager ist. Und das können sie ja eigentlich schon, ne? Sich das in einen anderen hineinversetzen. Und da ist dann vielleicht einfach der Move, dass es eben um die eigenen Leute, um die Mitarbeitenden, um die Stakeholder und so weiter geht. Ja,
genau.
Ja, spannend. Ich glaube, wir könnten echt noch ewig quatschen über diese Themen, weil es einfach auch so ein umfassendes Thema ist. Wir sehen auch, ne, so dieses, was du ja auch schon gesagt hast, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst kennenlernen, wirklich auch als Basis. Nur weil man sich selber gut kennenlernt, hat man dann auch die Grundlage, sich in andere gut hineinzuversetzen und andere besser zu verstehen und gut kennenzulernen. Also das sehe ich schon auch als großen Hebel. Mhm. Vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt jemand wirklich Teamlead wird zum nächsten Ersten, was sind so deine 3 wichtigsten Tipps, Dinge, die die Person unbedingt machen sollte, außer die 1:1 Gespräche mit den Mitarbeitern,
die ich schon gesagt habe. Genau. Also ich glaube, dann vielleicht würde ich 3 Dinge noch ansprechen, und zwar so das Thema Sinn. Also, dass man sich mal überlegt, warum arbeiten wir an Themen und wie kann ich diesen Sinn auch den Mitarbeitenden und Kollegen vermitteln? Also, das ist ja sowieso, Sinn ist ja, glaube ich, sowieso in der lateralen Führung ja auch sowieso schon super wichtig, dass man über Sinn auch irgendwie führt, aber das kann man halt noch stärker natürlich dann auch in ein Team reinkommunizieren und auch vielleicht mal gemeinsam daran arbeiten. Dann das Thema Beziehungen, also wie arbeiten wir zusammen, was gibt's für Rahmenbedingungen, wie sorgen wir für eine gute Arbeitsatmosphäre für alle. Und dann natürlich das Thema Fortschritt, sehen wir Ergebnisse. Also dass ich schon auch natürlich überlegen muss, wie kann ich Ergebnisse in dem Sinne auch, ja, also kontrollieren ist das falsche Wort, aber wie kann ich Ergebnisse sicherstellen vielleicht auch, ja? Mhm. Weil natürlich Führung, das ist auch immer so ein typischer Satz, den ich gerne auch zu Beginn von so einem Führungsseminar sage. Also wir führen ja nicht um der Führung willen, sondern Führung hat immer eine Zielerreichung im Fokus.
Ja.
Ja? Auch bei lateraler Führung hat es natürlich immer eine Zielerreichung im Fokus. Aber genau, aber das ist sozusagen so das Thema, dass ich natürlich jetzt in der formellen Führung noch stärker diese Leistung vielleicht auch einfordern kann und noch stärker eben diese Ergebnisverantwortung für das Team auch habe. Genau, also das wäre vielleicht noch so als Ergänzung. Also warum arbeiten wir daran, wie arbeiten wir zusammen und sehen wir Ergebnisse, beziehungsweise wenn wir keine sehen, woran liegt es und wie können wir sicherstellen, dass wir Ergebnisse sehen?
Ja, und für diejenigen, die jetzt die Folge anhören und überlegen, ob sie sich in eine Führungsrolle hinein weiterentwickeln wollen, welchen Tipp hast du für die? Worüber sollten diejenigen sich Gedanken machen?
Ja, da würde ich wieder bei den Motiven, so auf die Motive zurückkommen. Also Motive heißt ja, was treibt mich an? Was ist sozusagen meine Motivlage, in diese Führungsrolle zu gehen und sich zu überlegen, also warum möchte ich Führungskraft werden? Die Führungstätigkeit ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit in dem Sinne auch und eine sehr zeitintensive Tätigkeit. Also ich muss mir halt schon überlegen, dass ich aus den richtigen Motiven heraus Führungskraft werde. Wenn das jetzt zum Beispiel ein reines Leistungsmotiv ist, so nach dem Motto, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mehr Gehalt erlangen kann oder wie ich jetzt meine Karriere vorantreiben kann, weil es bei uns zum Beispiel nur diese Möglichkeit gibt im Unternehmen, dann würde ich mir das halt wirklich gut überlegen und nicht schauen, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Also man muss schon eine Leidenschaft für dieses Thema auch irgendwie mitbringen und sich halt auch dessen bewusst sein, dass man eben sich weiterentwickeln wird und dass man sich weiterentwickeln muss. Also man wird jetzt nicht durch die Themen, durch die man jetzt fachlich gut geworden ist oder auch im Produktmanagement gut geworden ist, alleine auch die Führungsrolle ausüben müssen, sondern das erfordert einfach nochmal einen Shift. Wir haben jetzt über verschiedene Shifts ja auch schon geredet, sicherlich viele Dinge, die man auch mitnehmen kann, aber ich muss halt auch wieder an anderer Stelle zum Beispiel loslassen können, brauche ich vielleicht eine Kompetenzverschiebung und so weiter, und das erfordert halt auch sehr viel Training, egal ob das Training jetzt on the job stattfindet, indem ich ins kalte Wasser geschmissen bin und dann einfach mir das selber alles so zusammenklamüsern muss, oder ob ich halt wirklich eine formelle Führungsausbildung dann besuche.
Ja, das muss dann auch irgendwie das Produkt und das Thema, die Kunden, wenn die mein Baby sind als Produktmanager, dann werde ich das wahrscheinlich im nächsten Step hin zur Führungskraft auch loslassen müssen. Ja, das, genau. Das denke ich schon auch. Ja, du hast schon angesprochen, Training. Eben, du hast ja diese Führungskräfteausbildung, die geht ja über einen ganzen Zeitraum, über mehrere Monate. 6 sind es, glaube ich, oder? 6-monatige genau. Ausbildung. Da packe ich natürlich den Link in die Shownotes. Wann startet denn der nächste Durchgang?
Also der nächste Durchgang startet erst nächstes Jahr im Mai, weil das nur einmal im Jahr startet. Was jetzt aber das ganz aktuell ist, das ist ganz spannend, weil das habe ich jetzt heute fertig entwickelt. Das ist ein Zufall, ich hatte das gar nicht so geplant. Aber wenn das vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, im Juni startet ein kürzeres Programm, das ist ein reines Online-Programm, das heißt Fit im Mitarbeitergespräch. Also da fokussieren wir uns auf das Mitarbeitergespräch, rein von Vorbereitung über das Führen und ganz, ganz viel üben natürlich, ganz viel Praxisanwendung, auch schwierige Mitarbeitergespräche führen. Genau, also das ist sozusagen ein startet im Juli, haben wir zwei Online-Workshops pro Monat und dann ist nochmal einer im September, weil es dann nämlich auch darum geht, dass man das mal in der Praxis anwendet mit dem eigenen Mitarbeitenden und wir das dann nochmal sozusagen besprechen. Also wenn das auch nur jemanden interessieren könnte, das startet jetzt sozusagen dann im Juni. Können wir verlinken, wenn du möchtest.
Genau, das packt man auf jeden Fall auch in den Link. Das ist dann für diejenigen wahrscheinlich geeignet, die ohnehin schon in der Führungsrolle drin sind und da ihre Fähigkeiten im Mitarbeitergespräch noch mal ein bisschen weiterentwickeln wollen oder besser.
Oder in den nächsten Monaten jetzt das halt starten,
Ja, wie cool. Ich habe auch ein Training, beziehungsweise es ist ein Training-Workshop zum Thema PM, Produktmanagement Leadership. Der findet im Juli statt. Das ist ein dreitägiges Format in München. Das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Elina Stoll. Wir hatten hier auch schon mal im Podcast, sie ist eben Psychologin und spezialisiert auch auf das Thema Führung. Und da geht's um Persönlichkeitsentwicklung. Also das Thema, was wir auch diskutiert haben, Jasmin, ne? Und für diejenigen, die einfach sich selbst ein bisschen besser kennenlernen wollen und somit dann auch den Umgang mit anderen Menschen verbessern wollen oder, ne? Dieser ganze Aspekt, den wir angesprochen haben, Selbstführung, Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion der eigenen Motive, wie man dann auch mit Konflikten umgeht, das sind so die Themen. Und auch dafür findet ihr den Link in den Shownotes. Und ja, Jasmin, es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich bin mir ganz sicher auch nicht zum letzten Mal, oder?
Gerne wieder. Wir haben ja auch schon für meinen Podcast ein Gespräch gemacht. Wir besuchen uns einfach gegenseitig.
Genau, das war die laterale Führung. Packe ich auch in die Shownotes für diejenigen, die es interessiert, den Link zu deinem Podcast. Jawohl. Jasmin, bis bald. Und dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.
Bis dann.
Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!